CFO Inside News.
Herzlich willkommen zur 16. Folge der CFO Insights News. Heute am 9.7.2026, letzte Folge vor dem Summer Break mit Daniel Winkler und mir, Thomas Knauf. Moin Daniel.
Hallo Thomas, ja, du hast es richtig gesagt, vor dem Summer Break und Break war auch gestern das Stichwort, weil mein Sohn sich den Arm gebrochen hat und das natürlich unsere Urlaubsplanung mit Schwimmen gehen im Mittelmeer und so weiter ein bisschen durcheinander wirbelt. Ich kann mal so viel sagen, der Podcast geht ja weiter mit meinem normalen Davicon-Folgen, da kommt ein bisschen was, was ich auch schon produziert habe, was auch ganz spannende Themen sind rund um KI und Finance. Aber heute wollen wir ja ein bisschen über Neuigkeiten sprechen und es war so, dass wir vor 14 Tagen praktisch unsere Folge im Sack hatten und dann abends habe ich mich gewundert, warum mein Depot so ein bisschen in die Höhe gesprungen ist. Ich hatte an dem Tag auch was gekauft, aber eigentlich auch was verkauft. Das hätte eigentlich gar keine Veränderung sein dürfen. Und dann habe ich gesehen, dass die Bayer-Aktie explodiert ist. Ich glaube plus 21% oder sowas. Und zwar gibt es ein Supreme Court Urteil. Das wurde ja lange erwähnt oder erwartet. Dadurch, dass diese Behörde, die dort die FDA ist, das glaube ich, die Federal Drug Administration, alleine die Zuständigkeit hat, ob man ein Produkt als gefährlich ansieht oder nicht. Und die haben das damals auf ihren Unkrautvernichter nicht draufgeschrieben. Hier krebserregend, wird wahrscheinlich dann auch keiner kaufen. Und aufgrund der Erkenntnisse der FDA, dass das nicht gefährlich ist. Und dann kamen ja die unterschiedlichen Staaten und haben die Bayer mal so richtig lang gemacht. Und damit kann Bayer jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen. Und das haben sie dann auch gleich am nächsten Tag gemacht. Da ging es dann nochmal hoch, weil sie jetzt auch diesen Unkrautvernichter in eine eigene Gesellschaft ausgliedern werden. Und damit natürlich auch die Möglichkeit haben, das abzuschirmen vor weiteren Klagen, die in die Zukunft gehen. Nicht für die Vergangenheit, aber für die Zukunft. Ja, das war wie ein Befreiungsschlag, ne?
Ja, also das geht jetzt ja gefühlt so ein bisschen weiter, weil wenn ich das richtig verstehe, dass dieses Thema Roundup, also das Zusammenfassen der Kläger, so verstehe ich das, wie so eine Sammelklagenlogik vielleicht bei uns, so ähnlich, das soll jetzt aufgelöst werden. Also es möchte Bayer auflösen lassen am Ende. Da gibt es irgendwie ein Supreme Court Urteil, jetzt aus Juni, also relativ frisch, auf das die sich beziehen wollen. Also für mich klingt es jetzt ja gerade so, als ob die eigentlich auf dem Weg dahin sind, diese momentan extrem aufgehäufte Klagethematik entsprechend torpedieren zu wollen.
Ja, also zwei Dinge. Du musst da zwei Dinge unterscheiden. Also Roundup ist der Produktname dieses Glyphosat, sage ich mal, für Privatleute.
Ja.
Und Bayer ist zweigleisig gefahren. Zum einen haben sie versucht, das über den Rechtsweg zu erstreiten, was ja jetzt auch schon 5-6 Jahre geht oder vielleicht sogar noch länger, bis hin zur höchsten Instanz, die die USA dort an Gerichtlichkeit hat, nämlich den Supreme Court. Und parallel haben sie natürlich permanent versucht, irgendwo einen Vergleich mit all denen zu schließen, die dort an, ich glaube, es ist Lymphknotenkrebs, also eine ziemlich üble Art von Krebs, dort einen Vergleich insofern hinzubekommen, dass man einen Deckel draufkriegt, dafür sind die Rückstellungen auch gebildet worden. Durch dieses Supreme Court Urteil ist im Grunde genommen jetzt aber klar, diese ganzen Klagen dort, die haben gar keinen Bestand mehr, wenn die von einzelstaatlicher Ebene, wenn die dort vor ein Gericht in Texas gebracht wurden oder in Kalifornien.
Ich glaube, das läuft über San Francisco irgendwie, ne? Also ich meine, das war irgendwie in Kalifornien und ich, um eine kleine Zahl zu nennen, nur über 4000 Kläger oder was, die da sich zusammengetan haben, also relativ große Zahl, würde ich mal sagen.
Genau. Und dieses Supreme Court Urteil unterzieht natürlich jetzt zukünftigen Klagen und alle Klagen, die jetzt bislang noch nicht in diesem Einigungsprozess sind, die Grundlage. Aber mit all denen, die man schon irgendwo zu einem Vergleich gedrängt hat, hat man natürlich eine vertragliche Grundlage. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, Supreme Court hat recht. Ich entledige mich aller dieser Fälle, weil natürlich die Anwälte, die vorher gesagt haben, sie sind bereit, einen Vergleich zu machen, natürlich an dieser Stelle auch sich haben unterschreiben lassen. Aber wenn es hier Neuigkeiten von den Gerichten gibt, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, werden wir das nicht.
Und das Settlement deswegen nicht aufgehoben.
Genau.
Also außergerichtlicher Vergleich vielleicht bei uns so ein bisschen in die Richtung, oder? So ein bisschen gekoppelt an.
Genau,
wie,
genau.
Also kann man ganz gut vergleichen, würde ich sagen. Also man muss ja ein bisschen aufpassen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, ehrlicherweise, weil das amerikanische Rechtswesen da schon an vielen Stellen doch etwas unterschiedlich funktioniert als bei uns, wenn man da ehrlich ist. Ne?
Absolut, absolut. Es ist ja auch eine Klageindustrie, das hast du ja auch nicht vergessen. Da werden
Da werden
Anzeigen im Fernsehen geschaltet, sind sie auch betroffen, haben sie Lymphknotendrüsenkrebs, dann überlegen sie, ob sie nicht mal irgendwann vor 30 bis 50 Jahren irgendwo Roundup gekauft haben. Und dann brauchen sie einfach nur ihre Akte bei uns einreichen und wir garantieren ihnen Betrag X. Und irgendwo meine ich gehört zu haben, dass alleine dieser Vergleich von Bayer den Anwälten, die dort diese Vergleiche schließen, 1 Milliarde verdienen. Das muss man sich mal bewusst machen. 1.000 Millionen. Und da lohnt es sich natürlich schon, sich irgendein großes Opfer auszusuchen. Und in diesem Fall ist es ja eigentlich Monsanto, die Bayer ja einverleibt hat, ich glaube 2017. Also dieser Fall geht also schon fast 10 Jahre, ne?
Ja, also, und es geht ja noch weiter. Also es gibt ja noch mal darüber hinaus, Zahl, die ich gesehen habe, Richtung 60.000 ähnliche Klagen vor Bundesstaatengerichten in den USA. Also andere Jurisdiktion am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, das, was wir beim letzten Mal auch besprochen hatten, wo nämlich das Thema mit der Rückstellung zum Tragen kommt, weil da möchte man entsprechend über die Vergleiche sich auf jeden Fall einigen, ja, und das nicht über den kompletten juristischen Weg gehen. Die sind davon ausgenommen. Also das ist ja eigentlich nur ein Teilbereich dieser ganzen Klagethematik, die es gibt. Ja? Und was ich mich jetzt nur gefragt habe, weil du meintest, dein Portfolio ist ja hochgegangen, also hatte sich positiv entwickelt. Einen Tag jetzt vor der Anhörung ist der Kurs runtergegangen. Und wenn ich jetzt Anleger bin, dann frage ich mich eigentlich, warum sollte der Kurs jetzt einen Tag vorher zurückgehen? Also wenn die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, dass das Thema abgewiesen wird, ist es doch eigentlich positiv für Bayer, oder?
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also, dass der Kurs jetzt runtergegangen ist, hängt auch sehr viel und stark mit dem Typen zusammen, über den wir in diesem Podcast nicht mehr reden wollen, weil der wieder irgendeinen Bullshit raushaut, der dann irgendwie 2 Tage danach wieder nicht gültig ist. Also ich glaube, es gibt bestimmte Marktschwankungen, die dann vielleicht auch dazu führen. Alles in allem würde ich erstmal sagen, dass hier eine ganz große Giftpille rausgenommen wird, nämlich Unsicherheit. Und Unsicherheit tut kein Unternehmen gut.
Klar. Aber es müsste doch kursstabilisierend sein eigentlich, oder?
Ist es ja. Also der Kurs ist ja von locker 28 Euro auf über 50 Euro gegangen.
Ja, also jetzt vor die Anhörung, die jetzt ja war, einen Tag vorher habe ich gesehen, dass die Bayer-Aktie im Xetra, klar, wir reden hier von Marginalen, also 1,18% oder was, irgendwie so eine. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, so rein psychologisch, wie kann es jetzt dazu kommen? Also was könnte dahinter stecken, dass bei dieser eigentlich aus Unternehmenssicht doch eher positiv zu bewertenden Nachricht der Kurs sich in die andere Richtung entwickelt? Aber kann natürlich sein, dass es überlappend ist mit anderen Effekten.
Ja, das würde ich A, ist okay. Der Kurs gut gelaufen und B, gibt es dann irgendwelche dusseligen Aussagen.
Okay, also eher so psychologisches Thema am Ende des Tages, ja, und jetzt nicht unbedingt was man direkt mit Fundamentaldaten in Verbindung bringen könnte oder so.
Genau. Dann, es gibt noch ein weiteres Supreme Court Urteil, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen in diesem Urteil. Und zwar muss man auch vielleicht einmal noch mal kurz zurück zu Bayer. Das ist natürlich positiv für das Unternehmen, aber man muss natürlich auch sehen, dass das wieder für die Demokratie in den USA eher hinderlich ist, weil hier wird wieder gesagt, eigentlich kann den Verbraucherschutz, ob irgendwas sicher ist oder nicht, nur noch der Bund bestimmen. So, und wir wissen ja, wie durchgegriffen wird bei solchen Behörden, als Trump ins Amt kam und dann, jetzt habe ich den Namen doch gesagt, also der dusselige Typ ins Amt kam, dann wurden ja alle Leute, die irgendwie nicht auf Linie waren, entlassen. Und das heißt natürlich, solche Abteilungen unterliegen dann natürlich schon einem internen Druck und du kannst dadurch natürlich als Verbraucher nicht mehr sicher sein, ob nicht doch giftige, und es gibt ja solche Dinge Richtung Ewigkeitschemikalien, giftige Dinge dort an dich als Verbraucher gegeben werden, einfach gar nicht gekennzeichnet werden, weil es politisch einfach nicht gewollt ist, weil wieder Geld von A nach B geflossen ist oder Interessen irgendwie so gelagert sind. Das heißt, das ist erstmal gut für Bayer, aber nicht unbedingt gut für den Verbraucher. Und das zweite Urteil geht genau in die gleiche Richtung, da geht es um die FTC, das ist die Federal Trade Commission. Und wir haben immer gesagt, die ist unabhängig und der unterliegt dieser Datentransfer zwischen Europa und den USA. So, und darauf stützen wir, Stand heute, all unsere Cloud-Services mit Microsoft, Azure und Google und sagen, naja, wenn solange die da eine unabhängige Behörde sind und auch sicherstellen, das, was wir immer fordern, dass nämlich unsere Daten nicht an die amerikanischen Geheimdienste und so weiter gehen, dann dürft ihr Microsoft weiter nutzen. So, und der Supreme Court hat natürlich jetzt hier an der Stelle mal wieder der Administration von dem orangen Typen dort Recht gegeben und gesagt, nee, das ist auch Bundesrecht, das ist keine unabhängige Behörde, da kann der Präsident schon eingreifen. Und damit ist unsere Rechtsgrundlage in Europa eigentlich vollkommen hinfällig, ob wir das wollen oder nicht. Wir dürften eigentlich keine amerikanischen Produkte mehr benutzen, die irgendwo datenschutzrechtlich sensible Daten halten. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, die sich fragen, was machen wir denn jetzt? Klar, erstmal Füße stillhalten, weil das Problem haben wir jetzt plötzlich alle. Aber im Laufe der letzten Woche bin ich öfter mal darüber gestolpert, dass Deutschland, glaube ich, die letzte Behörde war Mecklenburg-Vorpommern, dass die zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt in die Nextcloud, einen deutschen Anbieter, sitzt in Stuttgart.
Tatsächlich, ja, also wenn du ein deutsches Unternehmen bist oder eine Institution bist und gewissen Gesetzgebungen im Spezielleren nochmal unterliegst, also nicht der, klar, DSGVO gilt für alles, logisch, ja. Ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie die Kritis-Gesetzgebung, weil du ein Lebensmittelhersteller bist mit einer gewissen Größe, Pharma, Händler, Hersteller, ja, gibt es so ein paar Branchen, die damit zu tun haben. Da wird diese Veränderung auf jeden Fall die Auswirkung haben, dass du tatsächlich in deiner IT-Software-Landschaft dir ernsthaft Gedanken machen musst, ob du auf klassisch amerikanische Produkte noch zurückgreifen kannst in dem Spektrum. Eigentlich nicht. Was natürlich irgendwie schwierig ist, wenn man sich das dann mal überlegt, was es bedeutet.
Wir sind da so integriert. Also die ein Unternehmen, für das meine Frau arbeitet, die sind jetzt auch in der Open Office Welt angelangt. Die ist nur so semi-begeistert, ne? Jetzt statt mit Microsoft-Produkten, weil man es halt auch so gewohnt ist, jetzt mit
wenig überraschend, ja,
mit diesem Open Office zu arbeiten. Aber na gut, wenn es nicht anders geht und wenn man sich anguckt, ich habe mich mit einem KI-Experten, die Folge kommt dann in zwei Wochen oder drei Wochen, unterhalten, auch genau über dieses Thema, wie gehen wir eigentlich um mit all diesen Daten, die wir jetzt mittlerweile in die KI stecken und von dem ich ja zumindest der Meinung bin, dass das sowieso in jedem Unternehmen passiert, ob die Unternehmen das verbieten oder nicht. Ja, wir haben da definitiv ein Problem, was irgendwie gelöst werden muss.
Ja, also momentan ist es ja schon fast eher so ein bisschen philosophische Diskussion, ne? Also müsste Europa sich da nicht am Ende des Tages komplett unabhängig machen mit einem komplett eigenen Setup in diesem Bereich? Ist natürlich, also von wie vielen Jahren würden wir da reden? Du weißt ja selber bestens, wie da die aktuelle Landschaft bei uns aussieht. Ich hab's jetzt nicht nur Deutsch im Speziellen, sondern auch wenn du in die Nachbarländer rübergehst, ne? Also ich tue mich da sehr, sehr schwer mittlerweile. Ich weiß, dass das aus Compliance-Gesichtspunkten echt ein Thema ist, aber wenn du irgendwie, kannst jetzt ja nicht als Unternehmen sagen, ich mache jetzt 2 Jahre nichts, ja, und guck mal, was sich da ergibt. Also du bist ja gezwungen, in dieser eigentlich rechtlich eher nicht so gut für dich gelagerten Situation und unter sehr viel Unsicherheit und Intransparenz irgendwie weiter agieren zu müssen. Das ist einfach so. Mir momentan fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, außer dass, wir haben es ja auch letztes Mal gehabt, dieses Thema, das neueste Modell von Claude, was jetzt ja übrigens, ne, wieder zurückgekommen ist, ja, was das halt alles für Konsequenzen haben kann, wenn du da entsprechend abhängig bist. Und dass der Datenaustausch stattfindet, kennst du auch selber, vielleicht auch von dir privat, ne, im unternehmerischen Bereich, wenn du irgendwas in dein Cloud reintipperst, dann achtest du penibel darauf, vielleicht, dass du da jetzt keine Daten reinjagst, die nicht sein dürfen, und dann fährst du nach Hause, machst da deinen PC wieder an und fragst ChatGPT nach irgendwas und jagst dann doch aus Versehen irgendeine private Information rein, die du eigentlich nicht teilen würdest, ne, oder nicht dürftest. Und das wird immer ein größerer Datenwust, aus dem sich auf jeden Fall auch entsprechende Verbindungen ziehen lassen. Also deswegen, ich halte das, es ist eine Sache, das mit Regulatorik versuchen wollen zu flankieren, aber im Real Life, glaube ich, der Zug ist abgefahren schon.
Ja, ich will die Hoffnung nicht aufgeben und ich versuche auch immer sehr optimistisch zu rechnen, aber mir ist gerade, wo du das sagst, was eingefallen, weil wir hatten ja letztes Mal schon besprochen, ich glaube, dass gar nicht mal die großen Modelle der Bottleneck sind am Ende des Tages, sondern die Data Center. Und da absolut, wurde ja jetzt auch dieser Jupiter in Jülich eröffnet. Das ist ja so der erste große Supercomputer aus Deutschland. Aber da soll es wohl jetzt so typisch deutsche Probleme geben, nämlich Bürokratie, weil das ist natürlich wieder öffentlich-rechtlich. Wer kriegt jetzt Zugriff auf diesen Supercomputer? Ja. Da wird nämlich erstmal eine Vergabe ausgeschrieben und das dauert dann so viele Monate, bis das alles abgearbeitet ist. Danach sind die Chips schon wieder veraltet. Und das zeigt aber ganz gut eigentlich das Dilemma, in dem wir sind. Wir wollen immer alles richtig machen und berauben uns dadurch ganz viel Zeit, die dann verloren ist. Wo wir dann sagen, oh, der Zug ist abgefahren. Ja, ich will doch nicht glauben, dass der Zug abgefahren ist, aber...
Nee, ich meine abgefahren im Sinne von, dass du... Also es wird mit Sicherheit irgendwann mal auch irgendwie gute, zumindest... gut nutzbare Alternativen in Europa geben. Da bin ich schon von überzeugt. Das dauert halt hier deutlich länger, hast ja gerade angesprochen, ne? Es ist ja nicht nur, du baust was und dann soll das einer nutzen und dann geht's um die Vergabe, sondern bis du überhaupt mal so weit kommst, dass du vielleicht bauen könntest, ne? Mhm. Gab's ja auch in, wo war das, Ecke Tribur, da also Richtung Hessen, da unten die Ecke, diese Thematik, dass der ein Rechenzentrum hingesetzt werden sollte. Die ganze Diskussion darum kann man natürlich sehen, wie man möchte. Nur das ist ja nicht die einzige, da hatten wir ja an diversen Stellen, ne? Und dadurch verlieren wir unglaublich viel Zeit. Und das wird schwierig, das dann irgendwann wieder einzuholen, ne? Also man hinkt immer so ein Stück weit hinterher. Und das meine ich damit. Ich glaube, da ist momentan schon so ein bisschen der Zug abgefahren, dass wir jetzt nochmal irgendwie aufholen oder gar überholen. Da tue ich mich momentan schwer mit, ne? Es wird aber mit Sicherheit da aus unserem Spektrum Alternativen noch geben. Gucken.
Gut, dann, apropos, der Zug ist abgefahren, aber wir sind noch nicht abgehängt. Der Gereshalber Abschluss ist da, ne? Das hatte ich ja in letzter Folge. Ich habe ja gesagt, Mensch, Leute, haltet euch mal ran. Ende Juni ist bald und sie haben sogar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bekommen. So, damit war erstmal alles gut. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Bestätigungsvermerk zu lesen und da ist mir ja ganz anders geworden, weil wir haben bislang immer gesprochen über Bilanzbetrug, über Umsatzerlöse verschieben, über Bilanzierungsdinge, die da nicht richtig eingehalten wurden, wie das Leasing nach IFRS und so weiter, wo ich einfach sage, ja gut, das kann ja mal passieren. Aber ich glaube, ich muss den mal vorlesen. Mal gucken, ob ich die richtige Stelle hier finde. Ist sehr klein. Ich habe ja schon meine Brille auf. Und zwar sagt der Wirtschaftsprüfer in seinem Bestätigungsvermerk, die Einschätzung des Vorstands basiert auf einer mit Unterstützung externer erstellten Unternehmens- und Liquidationsplanung für die Jahre 2026 bis 2028. Einschub, damit meint er die Fortführungsprognose. Also das ist ja wirklich, wenn du sowas reinschreibst, ist das ja wirklich kurz vorm Exodus. Und aufgrund der negativen Entwicklung der Adjusted EBITDA Leverages, Verhältnis der Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate, wurde nach dem 30. November 2025 verschiedene Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung eingeleitet. Das heißt, die haben schon ordentlich geschwitzt, denn die hatten gar keinen Cash mehr. Was ich wirklich krass finde, weil das war bislang noch nie ein Punkt, der besprochen wurde. Das geht aber noch weiter. So, verschiedene Maßnahmen zur Stabilisierung, zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur hat Gerresheimer im ersten Quartal 2026 den Verkaufsprozess der Centor Inc. Ohio, USA eingeleitet. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie da vorhaben, das strategisch zu verkaufen. Wir haben ja gesagt, das ist ja eigentlich klassisches Investor-Playbook von einem aktivischen Investor. Aber so wie das hier sich liest, ist das eigentlich eher Notverkauf. So,
könnte man auf jeden Fall daraus ziehen, ne? Also übrigens ganz witzig, für den geneigten Financial Engineer unter den Zuhörern, also das Thema Adjusted EBITDA Leverage, also dass ich netto, also das Net Debt nehme und das in Relation zu einem Adjusted EBITDA setze, das ist der bescheuertste Covenant am Ende des Tages, den man nehmen kann. Ja, also was soll er jetzt für eine Aussage haben am Ende des Tages? Ich müsste ja, wenn du so willst, aus meinem Reported EBITDA und dem daraus abgeleiteten Cashflow am Ende des Tages mein Net Debt bedienen können. Ne? Wenn ich mir das jetzt wieder schön zusammenschraube und das sieht wieder gut aus und die Bank sagt, nee, passt schon, Dann kann man mal sehen, was so Financial Engineering am Ende des Tages anrichten kann.
Ja? Oh, schön, ich finde hier sogar noch im Bestätigungsvermerk einen Fehler. Der Vorstand beschreibt weiter, dass zum Stichtag 30. November 2026 der vereinbarte Financial Covenants bezogen auf das Adjustment EBITDA Leverage 4,75 beträgt. Also entweder ist das eine Zukunftssicht und er wollte eigentlich 25 beschreiben, was Sinn macht, oder er kann wirklich schon in die Zukunft gucken, weil es vertraglich festgelegt ist, dann nehme ich alles zurück, dann ist es kein Fehler. Es sieht auf jeden Fall komisch aus. Darüber hinaus wurde mit dem Finanzpartner, weil sie das nämlich nicht erreichen, im April 2026, da hattest du auch schon mal gesagt, weitere Kreditbedingungen zur Stabilisierung der Kapital- und Finanzstruktur vereinbart. Zu diesen Bedingungen zählt unter anderem ein Liquiditätscovenant, wonach eine Minimumliquidität von 100 Millionen Euro vorzuhalten ist. So. Und das hat mich dann doch ein bisschen schockiert, sage ich mal, weil wir haben nie drüber geredet. Ne? Wir haben über diesen Podcast über viele Gerresheimer Best-ofs. Und deswegen ist das ja so ein schönes Beispiel. Deswegen tauchen die auch fast in jedem unserer Podcasts auf, weil da liegt so viel unter der Oberfläche des Eisberges. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt gekauft haben, weil sie sich gefreut haben, dass der Bestätigungsvermerk vorliegt, so tief eingestiegen
sind. Aber, also für mich zeigt sich jetzt folgendes Bild, weil wir da ja sehr intensiv am Anfang darüber gesprochen haben, weil das ja auch eigentlich der Stein des Anstoßes war, dass du diese, ich nenne sie jetzt mal Cut-Off-Thematik hattest am Ende des Tages, ja. Umsätze realisiert hast, die nicht realisiert gewesen sind.
Ja.
So. Logischerweise, Umsatz landet definitiv in deinem EBITDA. So, und wenn du eine Finanzierungsstruktur bekommen hast, so wie das bei denen der Fall ist, und du hast diesen klassischen Bank-Covenant, der in diesen großen Firmen tatsächlich nicht unüblich ist, zu sagen, das Net Debt setzt sich in Relation zu einem Adjusted EBITDA, im Mittelstand übrigens nicht möglich, also da gibt es nur Reported EBITDA, das ist eigentlich nicht, ja, wie soll ich sagen, hast du eigentlich fast gar keine Möglichkeit mit der Bank darüber zu diskutieren, dass du auch irgendwie auf Adjusted Zahlen gehst. Und dann wird festgestellt, naja, Moment mal, dieser Umsatz ist ja eigentlich gar nicht da. Und dann muss ich das ja wieder rausrechnen und kann dann natürlich direkt dazu führen, dass deine entsprechenden Covenants, also die KPIs, die da hinterlegt sind, in die völlig andere Richtung gehen. Jetzt ist ja natürlich nur noch die Frage, und das passt schon zu dem Thema, wenn die jetzt da unten sagen, die brauchen eine Minimum-Liquidität. Also die sind komplett trocken gelaufen, hatten aber passende Covenants. Ja, also die Bank hat da erstmal gesagt, das sieht schon soweit in Ordnung aus. Da wurde dann wahrscheinlich erzählt, ja, hier die Umsätze sind da und unser Working Capital, also die Forderungen sind hoch, wir holen die Kohle irgendwie noch rein und dann passt das schon. Ja. Und jetzt, ja, mit so einem Minimum-Liquidität vorhalten, 100 Millionen, das ist schon so eine relativ stringente Vorgabe von der Bank, weil eigentlich ist das ja nichts anderes, als das ist ja totaler Trap-Cash, ja, also schon ein bisschen absurd, aber da möchte sich jemand am Ende des Tages auf jeden Fall die Tür offen halten, dann nochmal intensiv reinzupieksen. Also ja, das ganze Thema, angefangen oben in der GUF, runtergebrochen, wahrscheinlich über ein aufgeboostertes Working Capital und dann runter in ein Net Debt, was eigentlich nicht gepasst hat zu deinem Adjusted EBITDA.
Ja, ich würde da auch nochmal ein bisschen mehr reininterpretieren. Also zum einen hast du natürlich vollkommen recht, dass diese Verschiebung zu Unsicherheiten geführt haben. Und jetzt müsste man natürlich erstmal wissen, was ist Adjusted EBITDA. Wenn du den Abschluss anguckst, stellst du fest, dass die natürlich ins Negative gerutscht sind, weil sie die Dinge, die die BaFin moniert hat, nämlich Klassiker, Goodwill-Abschreibung nicht gemacht, das kleine Thema mit den Verschiebungen da geschenkt dagegen, da waren erhebliche Wertberichtungen. Ich würde jetzt aber mal beurteilen, diese...
Aber das ist ja irrelevant, ne?
Genau.
Weil es ja EBITDA, ne? Ist ja eigentlich Wurst, ja? Also wenn die sagen, ihr müsst da noch ein paar Abschreibungen reinpacken, okay.
Genau.
Das EBIT wird ja nur schlechter.
Und adjusted, was immer das dann heißt, ne? Das
ist ja, jetzt, es ist schon die aggressivste Darstellungsmöglichkeit, ne? Von irgendwelchen P&L-Zahlen, das ist so.
Ja, dass der Wirtschaftsprüfer irgendwie sagt adjusted und dann noch nicht mal irgendwie beurteilt. Vielleicht müsste man noch mal gucken. Vielleicht findet man die Adjustments irgendwo in dem Satz bestimmt im Anhang. Naja, sei es drum. Aber dann macht das plötzlich auch Sinn, dass die ihre Centor, ihre US-Tochter verkaufen wollen, weil das ist für mich, Covenant ist gerissen. Sind der alte CEO und CFO haben irgendwie versucht, die haben die Situation gesehen, haben irgendwie versucht, die zu covern. Reine Vermutung hier, ne? Ich spekuliere nur. Haben Schmu gemacht, warum auch immer, um das Druck von den Investoren, eigene Tantieme, was auch immer da der Fall ist. Deswegen mussten die beiden auch gehen. In Wirklichkeit ist aber die Covenant gerissen. Das heißt, die hatten keine Kreditzusage und das Einzige, wie sie das dann schaffen konnten, die zu bekommen, ist ihr Filetstück, die Tochter in den USA zu verkaufen, so dass die Banken sagen können, okay, wir haben ja gar kein Risiko, weil wenn ihr dafür, keine Ahnung, 300 Millionen verkauft, kriegen wir alle unsere Dinge zurück und die 100 Millionen, die vielleicht noch fehlt, müssen wir jetzt tiefer reingehen, um das zu beurteilen. Auf jeden Fall ist die Lage noch viel, viel dramatischer, als man gedacht hat. Am Anfang fing es ja nur an mit, die haben ein bisschen buy and hold verschoben. Das kriegt man schon in den Griff, Aktie geht runter, die erholen sich auch schnell wieder. Das ist ja nur eine Periodenverschiebung. Und dann kamen ja diese Filetstückchen immer weiter bis hin hier. Jetzt haben sie ein Testat, aber in dem Testat steht ganz viel drin, wo bei mir alle Lampen rot leuchten. Bei mir.
Ja, okay. Ja, also ich lese das auch und denke mir auch, also das ist... jetzt auch kein Bestätigungsvermerk nach diesem ganzen Bohai, der da geherrscht hat, wo man ja gehofft hat und eigentlich das auch sehen will, dass dann jetzt ein sauberer Bestätigungsvermerk kommt, dass der dann an dieser Stelle doch nochmal mit Vorsicht zu genießen ist. Übrigens meiner Meinung nach, also ich glaube, dass man es etwas, also Frühwarnindikator für mich meiner Meinung nach, wenn ich mir das angucken würde auf Zahlen, ist tatsächlich das Working Capital mit Sicherheit gewesen. Weil du hast ja Umsätze verbucht, entsprechende Forderungen daraus generiert und das Cash ist nicht gekommen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall hochgelaufen sein. Und tatsächlich macht das immer Sinn, das ist jetzt vielleicht so für den einen oder anderen, der sich gerade damit beschäftigt, entweder einen Kredit zu vergeben oder einen aufzunehmen. dass neben diesem Thema Net Debt EBITDA Verhältnis, also diese Credit Rating Geschichten, auf jeden Fall häufig auch das Thema Working Capital nochmal reingenommen wird. Weil das ist schon so, wenn ich merke, das Working Capital fährt hoch, untypisch, und gleichzeitig sieht vielleicht dieser klassische Covenant noch ganz gut aus, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, alle Covenants sind nicht von denen öffentlich zugänglich. Ich denke mal, das werden schon mehr sein als das, was wir da gesehen haben. Wäre spannend, das mal mitzubekommen. Und irgendjemand hat es auf jeden Fall nicht gesehen, der es eigentlich hätte sehen sollen, früher schon.
Also wir halten mal fest als Fazit, der Wirtschaftsprüfer hat sich auf jeden Fall sehr, sehr lange damit beschäftigt, ob dieses Unternehmen eine positive Fortführungsprognose hat oder nicht. Und kommt mit sehr vielen Einschränkungen zu dem Schluss, ja, wenn ihr die Tochter da verkauft in den USA und einen ordentlichen Preis dafür kriegt, dann könnt ihr weitermachen. Aber darüber ist noch gar nichts gesagt, wie es in der Zukunft weitergeht. Wir bleiben mal dran. So, apropos BaFin. Die sind ja im Moment echt ganz aktiv. Das ist mir in den Jahren der Vorregierung, muss man schon fast sagen, fast gar nicht so richtig aufgefallen, wie viel die mittlerweile machen. Da scheint ein bisschen neuer Zug reingekommen zu sein mit der schwarz-roten Regierung.
Was denkst du, woran es liegt? Also warum machen die Druck? Warum wollen die, dass da mehr geprüft wird?
Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die einfach Personal ausgetauscht und derjenige, der dort jetzt das Sagen hat, sagt sich so, ich gebe jetzt mal richtig Gas. Vielleicht kriegen die auch mehr Hinweise. Im letzten Jahr. Vielleicht sind die Wirtschaftsprüfer auch einfach vorsichtiger geworden bei bestimmten Dingen und melden schneller. Auch das ist eine Möglichkeit mit Wirecard und so weiter. Also das könnten alles so Gründe sein, warum dort an der Stelle mehr hintergefasst wird. Auf jeden Fall haben sie ein gutes Tempo. Und den letzten, den es, glaube ich, dann diese oder letzte Woche getroffen hat, war Zalando. Wobei ich man ist ja schon in den Kategorien von Wirecard und Gerresheimer unterwegs. Da ist es in Anführungsstrichen nur eine fehlende Anhangsangabe mit Transaktionen mit nahestehenden Personen. Das ist ja auch immer mein Lieblingsprüffeld, hätte ich fast gesagt. Aber wenn du irgendwie Unternehmen, die verkaufen wollen, aufräumst, dann musst du erstmal die ganzen Transaktionen mit Nahestehenden zumindest mal normalisieren, wenn nicht eliminieren. Und hier hatte wahrscheinlich noch irgendein Vorstand selber Aktien an About You. So wäre mal meine Vermutung. Und hat das einfach mal nicht angegeben, weil es in seinem privaten Depot lag. Und irgendwie ist das hochgekommen bei einer Überprüfung. Und da fehlt jetzt einfach die Angabe. Ich würde es jetzt nicht so hochhängen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Das wird wohl eher in dem Bereich sein. Aber hat auf jeden Fall dazu geführt, dass auch da die Aktie ein wenig gelitten hat und dass auch da der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 nochmal überprüft wird.
Also es ist natürlich jetzt ja, finde ich, nicht wirklich klar, um was genau es jetzt geht, aber das Thema About You, das war letztes Jahr schon mal, da gab es den einen oder anderen Artikel, da gab es ja auch die bekannte deutsche Model, die Lena Gerke, die da, glaube ich, mit involviert gewesen ist, und About You hatte ja jetzt eher nicht so die geilen Zahlen, wenn man ehrlich ist, ja. Hm. Und da wurde da schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das irgendwie so ein, ich nenne es mal jetzt, Kuddelmuddel-Charakter irgendwie hat, was da Zalando und About You gerade irgendwie abbilden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon aus dieser Thematik irgendwie rübergeschwappt ist und jetzt am Ende des Tages offiziell von der BaFin dann mal aufgearbeitet wird. Bin mal gespannt, wird man mit Sicherheit noch was zu hören.
Das zeigt ja auch unser anderer Fall, über den wir eben lange gesprochen haben. Wenn die erstmal anfangen, irgendwo reinzugraben, dann bleibt es meistens nicht dabei. Ich sage ja nicht, dass es gleich eine fehlende Fortführungsprognose eines Unternehmens sein muss. Wenn die ihre Prüfer losschicken und die das ordentlich machen, dann ist auch irgendwie klar, dass sie noch ein bisschen mehr finden werden. Erstmal, ne, die Unschuldsvermutung, erstmal geht es hier nur um eine Anhangsangabe und irgendjemanden, der noch ein paar Aktien gehalten hat und auch davon wusste, wahrscheinlich sogar, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nahestehende Personen im Sinne des Börsenrechts, wo jemand vielleicht sogar noch ein paar Aktien vorher gekauft hat, weil schon diskutiert wurde im Vorstand, ob man die nicht übernehmen will und das aber dann gar nicht angezeigt hat.
Ja.
Ja. Oder seiner Frau oder seinen Kindern oder Bruder, Schwester. Da sind die Amerikaner ja ein bisschen strenger als wir. Da geht das ja bis darauf, dass du dann irgendwann im Gefängnis landest. Bei uns ist es dann vielleicht nur eine fehlende Anhangsangabe.
Okay. Ja. Lass uns überraschen, was wir da noch zu hören werden.
So, apropos BaFin. Wir haben noch einen Fall, ne? Der ist schon übergeblieben. Eigentlich wollten wir den schon vor 14 Tagen machen, ne? Aber das passt jetzt ganz gut hier an der Stelle, weil es gab ja noch noch einen ganz ungewöhnlichen Fall. Und zwar hat die BaFin die komplette Geschäftsführung der Hamburger Berenberg Bank ausgetauscht. Und das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte des Finanzwesens. Ich habe gleich mal geguckt, ob das nicht die Bank, wo der Scholz damals seine Erinnerungslücken hatte. Das war aber Wartburg. Die sitzen auch in Hamburg, aber ja, das ist ja alles diese Privatbanken. Und was daraus bekannt geworden ist, dass es da sehr viele komische Transaktionen gibt in diesem Unternehmen, in der Berenberg Bank. Und dass schon mal gesagt wurde, naja, der Gewinn 2025 könnte doch deutlich unter dem Vorjahr liegen. Der ist nämlich ja noch gar nicht testiert. Und warum ist der nicht testiert? Weil es solche Dinge gab wie Verkauf und Rückkauf. Also eine Wandlung einer Anleihe bei Tonys, hier diese Tony-Boxen, die Kinder, die jedes Kind irgendwie im Zimmer stehen hat, bis sie dann irgendwie ein Handy bekommen.
Also sehr spannend, also neben diesem also der Verkauf und Rückkauf von dieser Anleihe, fand ich zwei Sachen eigentlich an dem Thema sehr spannend. Zum einen, es gibt eine Gesellschaft, die gehört eigentlich zum Konsolidierungskreis der Berenberg Bank, das ist die IPACOPA. Das scheint man findet nicht viel dazu, ja, es scheint irgendwie eine Immobilienthematik zu sein, die haben ja diverse Standorte und sowas, ja. Und das ist so eine Projektentwicklungsgesellschaft, da muss auch mal entsprechend was drüber abgebildet worden sein. Und da haben sie den gesellschaftsrechtlichen Anteil von 50% auf 20% reduziert, aber den Gewinnrechtsbezug auf 48% festgehalten. So, jetzt denkt man ja im ersten Moment, okay, was ist das Problem? Ja, ist doch super, kriegen quasi immer noch die gleiche Ausschüttung. Aber es kann natürlich dazu führen oder führt zwangsläufig dazu, dass du keine entsprechende Konsolidierung mehr im Konzernabschluss machen musst. Ja, und warum möchte man das im Zweifel bei einer Gesellschaft nicht? Naja, weil die vielleicht so schlecht aussieht, dass die deinen Konzernabschluss nicht gut aussehen lässt, ja. Also das fand ich sehr spannend, weil das ist schon High Level, finde ich, wenn es um Bilanzierung geht, um da entsprechend zu optimieren. Und das andere Thema, was ich extrem spannend finde, das ist eigentlich eher eine personelle Thematik. Das ist nämlich der Sonderbeauftragte, den die BaFin einsetzt bei der Berenberg Bank. Das ist der Hans-Walter Peters. Und der war mal Geschäftsführer von der Berenberg Bank und ist, so wie es aussieht aktuell, ja, also wenn man irgendwie die entsprechenden öffentlich zugänglichen Datenquellen, Transparenzregister, Unternehmensregister und so weiter und so fort sich anguckt, dann gibt es eine gemeinsame Holding, die Petri, und über diese Holding sind sowohl der Herr Peters als auch der jetzt ja quasi rausgenommene Geschäftsführer Hendrik Riemer gemeinschaftlich an der Berenberg Bank beteiligt. Also es ist schon ein bisschen weird, wo ich mich frage, okay, wie kann das sein? Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass er mit dem Einsetzen von jemandem, der da extrem mit vertraut ist, man sich da vielleicht erhofft, dass es ein bisschen schneller transparent wird.
Ja, aber ein bisschen Geschmäckler hat das natürlich schon, ne? Du sagst sonst eigentlich immer, du willst jemanden unabhängigen Dritten haben, den du irgendwo einsetzt. Und hier holst du dann jemanden, vielleicht ist es der Kettenhund, der selber total angefressen war, weil irgendwas nicht so lief, wie er sich das vorstellt. Vielleicht total integer auch. Ich kenne die handelnde Person überhaupt nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, selbst wenn du derjenige bist, der so richtig auf Zinne ist, weil er hier auf gut Deutsch gesagt verarscht wurde, setzt du den ja trotzdem nicht ein als Sonderbeauftragten, sondern versuchst ja immer jemanden Dritten zu finden, der ein objektives Bild hat. Sowohl für die eine, also so im Rahmen von Justitia mit verbundenen Augen und einer Waage in der Hand, dass es nicht in die eine oder in die andere Richtung kippt. Aber auf jeden Fall spannend. Ich habe noch einen Punkt gefunden, der mich so ein bisschen irritiert hat, nämlich die Verschiebung liquider Mittel zwischen Depots, nämlich dem Handelsbuch und dem Bankbuch. Und zwar ganz kurzfristig, auch da, um dann langfristig gehaltenes Kapital da für ein Rating oder wie auch immer zu schieben. Also das sind schon Dinge, wer mal...
Damit meinst du, also das ist ja unterschiedlich. Also ich bin kein Bankbilanzierungsexperte, natürlich muss ich dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ich verstehe es so, dass Handelsbuch versus Bankbuch heißt am Ende des Tages, das, was ich im Handelsbuch halte, das ist kurzfristig und was ich im Bankbuch halte, ist langfristig und die werden unterschiedlich bewertet. Ne? Das eine zum Buchwert, das andere zum Fair Value oder sowas. Ja? Und wenn ich da hin und her schiebe, kann ich natürlich meine Ergebnisse im Konzern entsprechend beeinflussen, ne?
Genau, und ist es nicht sogar so, dass das Handelsbuch das ist, was eigentlich dem Kunden gehört und das Bankbuch das, was der Bank als solche als Eigenkapital unterlegen ist? Und wenn du natürlich kurzfristig da was umbuchen würdest Richtung Bankbuch, auf einen Stichtag, damit das so aussieht, als hättest du mehr Eigenkapital. Weil da musst du ja immer diese Eigenkapitalunterlegung
haben. Quoten ja vorhalten, ja, genau.
Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Bankexperte und deswegen, ich weiß auch, dass das eine hochkomplexe Problematik ist und die Prüfer da eigene Teams für haben. Nichtsdestotrotz ist das ein einmaliger Fall und schon der dritte Fall der BaFin, der uns hier in kürzfristiger Zeit ereilte, den wir zum Thema in diesem Podcast machen.
Absolut. Also ich bin ja auch gespannt, wie es weitergeht. Und einen interessanten Fakt, weil dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann das denn sein, dass die sind ja quasi in der Rechtsform einer KG. Also es gibt den persönlich haftenden Gesellschafter, die sind dann auch die Geschäftsführer und dann hast du noch die Kommanditisten. Und häufig ist das so, dass die persönlich haftenden Gesellschafter über Holdinggesellschaften gleichzeitig Kommanditisten sind. Und jetzt dadurch, dass die ja quasi alle rausgenommen worden sind, diese persönlich haftenden Gesellschafter, also keine Geschäfts- und Vertretungsbefugnis mehr haben, und das jetzt beim Sonderbeauftragten liegt, gibt es trotzdem den interessanten Fun Fact, dass die rein von der Haftungsthematik drin bleiben. Also irgendwie auch nicht so cool, wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt. Ja? Also ich bin sehr gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht. Unabhängig davon, dass ein persönlich haftender Gesellschafter, wenn er ausscheidet, sowieso noch 5 Jahre nachhaftet. Ne? Aber es ist schon interessant, dass dann so eine BaFin kommt, dich rausnimmt, du keinerlei Vertretungsbefugnis mehr hast, aber die komplette Haftungsthematik, die bleibt bestehen.
Ja, nun sage ich mal, die Berenberg Bank ist jetzt keine Bank, wo ein normaler Mensch ein Konto hat. Ich glaube, du musst da schon...
ich habe keins da auf jeden Fall.
Ich auch nicht, so viel kann ich auch sagen. Ich glaube, da müsste man noch eine 0 oder 2 dranhängen, um da überhaupt durch die Tür zu kommen. Naja, es zeigt nur, wie abgeschlossen und auch komisch manchmal diese Bankenwelt ist. Gut, so viel zu BaFin. Ich habe noch eine Neuigkeit und dann können wir mal noch zum politisches Thema gehen. Also die Neuigkeit ist auch ganz frisch diese Woche. Die Zimtförderung soll wieder wegfallen. Die war ja schon mal weggefallen, dann wurde die wieder eröffnet. Das ist das zentrale Innovation-Mittelstandsförderinstrument, wo du als Mittelständler praktisch mit einer Universität Forschung und Entwicklung machen kannst. Ne? Also wurde wohl ganz gut angenommen. Topf ist wieder leer oder die Nachfrage ist zu groß, da soll jetzt auf jeden Fall gespart werden. Das heißt, wer sich dafür interessiert, sollte sich schleunigst damit mal beschäftigen, ob er da noch runterkommt oder ob das schon nächste Woche dicht ist.
Ist schon durch, glaube ich, ne? Ist nicht 7. gewesen? Stichtag? Also ist, glaube ich, schon erledigt, ne? Alles, was bis zum 7. um 12 Uhr eingereicht wurde, wird noch berücksichtigt und ich glaube, danach ist Schluss.
Ja, okay. Fällt auf jeden Fall wieder was weg. Stimmt, der 7., das ist ja wie mit dem Fable.
Vorgestern.
Ja. Wie mit dem Fable 5, wobei es dann ja wieder doch bis zum 12. läuft und so. Vielleicht ist das ja auch der Fall, dass da nochmal eine Woche dranhängen wird. Ich weiß es
nicht. Ja, es kann tatsächlich auch, also das gab es ja immer mal wieder, kann auch wirklich sein, dass die so unglaublich viele Anträge drin haben, dass die einfach nicht hinterherkommen. Ja, jetzt sortieren die aus, klar, mit Sicherheit, also dass irgendwie der Haushalt da jetzt nicht läuft und so. Das wird ja keine große Neuigkeit sein. Aber es ist schon im Mittelstand oder in der Wirtschaft schon ganz gut angenommen worden, auf jeden Fall, dieses ZIM-Programm.
Ja, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass für 1 Euro, der ausgegeben, für 1 Euro Förderung, 1,90 Euro.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Ne, ich glaube, war das Handelsblatt, was darüber berichtet hat. Und wenn das so stimmt, genau. dann kann man sich natürlich schon fragen, das ist ja eigentlich genau die Form von Förderung, die ich will. Nämlich irgendwie eine Rendite von 90% erzielen und das im Umlauf bringen. Und dann kriege ich ja implizit über diese 90 ja auch wieder, sag mal, 30% Steuersatz. Dann irgendwie 27 Cent zurück. Also warum man das...
Also ich habe es gerade nachgeguckt, weil also das Zitat ist, jeder investierte Euro staatliche Förderung führt zu zusätzlichen Ausgaben für F&E in Höhe von 1,90 Euro bei den Unternehmen. Ne? Also das ist so ein Kaskadeneffekt drin.
Also zusätzlich, also zusätzlich heißt ja eigentlich 2,90 Euro werden ausgegeben.
Ja, genau, in Summe wären es 2, würde ich auch so interpretieren, ja.
Ja, da musst du aber natürlich immer noch mal gucken, wer das gesagt hat.
Ja, das ist eine Studie des ZEW, also irgendein, ja. Ne, da können wir, klar, kannst jetzt lobbyistisch betrachten, will ich nicht ausschließen.
Ja, das mache ich ja immer ganz gerne. Ne? Neulich hatte auch, glaube ich, es war sogar diese bunte Zeitung da. Bei bunter Zeitung fällt mir ein, wir haben gar nicht über Fußball geredet und über rote Karten. Ne? Das war ja eigentlich, das war ja der Aufreger.
Gut, die sind ja heutzutage auch Verhandlungsmasse, rote Karten.
Absolut, aber da war neulich auch mal irgendwie, dass man die Atomkraftwerke wieder anschalten könnte, dass das alles kein Problem wäre, sagt die Lobbyorganisation pro Uran oder so. Irgendwie sowas.
Pro Nukleartechnik.
Denkst du auch, okay, du musst immer, und deswegen ist immer gut zu gucken, woher kommt das. Also ja, das ist eine Schätzung, die wird dort mit einer Studie vielleicht auch hinterlegt, wo gar nicht so viele Teilnehmer sind, und dann haust du das einfach mal raus. Nichtsdestotrotz, für die Unternehmen ist es erstmal blöd,
Man muss aber fairerweise dazu sagen, also klar, ob die Beträge so stimmen und diese Ratios, die die herstellen, ist eine Sache, aber tatsächlich, dieses Modell funktioniert ja nur so, dass du als Firma am Ende des Tages eigentlich upfront das Geld ausgeben musst. Du musst dann eine Dokumentation anfertigen, die reichst du ein und auf Basis dieser Dokumentation bekommst du danach einen Anteil, es gibt so Förderquoten, wieder zurück. Und wenn du das irgendwie in ein Verhältnis setzt, dann kann das schon sein, dass du irgendwie auf so eine Zahl draufkommst. Die Firma malt dieses Geld am Ende des Tages ausgegeben, also sie hatten es im Budget, sonst geht's ja gar nicht anders, ja, und haben sich ein Stück davon eigentlich über Steuergelder wieder zurückgeholt.
Wahrscheinlich.
Das ist dann immer so die Frage, wie will ich das jetzt betrachten, ne? Ich finde die Konstrukte, die haben immer so zwei, also schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Auf der einen Seite denke ich mir, okay, wenn ich das Budget habe, 1,90 € auszugeben, muss ich dann wirklich mir nachher 1 € zurückholen? Warum gebe ich nicht einfach das Geld aus als Unternehmen? Ja, also es muss ja irgendwie eine Idee hinter dieser Forschungs- und Entwicklungstätigkeit stecken. Ne? Und die werde ich jetzt ja im Zweifel nicht nur deswegen durchführen, weil ich weiß, hinten raus reiche ich dann ganz viel ein und kriege irgendwie 30, 40% von meinen Lohnkosten, die damit zusammenhängen, irgendwie zurück oder so. Das wäre, also kann ich mir schwer als richtiges Kernrational einer solchen Maßnahme vorstellen, ne? Von daher mag das sein, dass es auf jeden Fall ein gutes Tool ist, aber ob die Firmen jetzt deswegen alle sagen, da dann investiere ich in den Bereich nicht, wage ich mal zu bezweifeln.
Ich kenne ZIM zu wenig, ne? Aber bei der Forschungszulage hatte ich immer das Gefühl, da bedient sich jeder, der irgendwie sich bedienen kann. Und die ist ja scheinbar immer noch da.
Da hattest du bei der Forschungszulage, das war irgendwie sehr interessant. Also meiner Meinung, also wie, soweit ich ZIM kenne, fließt dir das am Ende des Tages als positive Buchung in deinen Personalaufwand rein. Ja, das heißt, es ist EBITDA-relevant oder EBIT-relevant. Bei der steuerlichen Forschungszulage ist das ja quasi wie so eine Steuergutschrift und das landet unter deinem EBIT, nämlich in den Steuern E und E. Das heißt, du kannst dein operatives Ergebnis mit den Themen auf jeden Fall nicht optimieren. Ja, und das weiß ich allerdings schon. Es gibt Firmen, die haben sich beide Varianten angeschaut und haben sich dann für ZIM im Zweifel entschieden, weil sie wussten, okay, das ist dann immer wieder beim Thema Window Dressing, kann ich meine Zahlen zumindest für gewisse Adressaten entsprechend mit optimieren, dass ein Käufer sagen würde, das bereinige ich alles raus,
Ja.
auch ist logisch, ne? Also das ist tatsächlich so, das gab es als Effekt, das habe ich mitbekommen.
Ja, das gilt allerdings nur für die Unternehmen, die auch ein positives EBITDA haben. Ich habe diese
Ja,
Übung
okay.
schon sehr oft bei Startups gesehen, die das dann im sonstigen betrieblichen Ertrag gebucht haben, beziehungsweise deren ihr Steuerberater. Und dann war das Ergebnis dann doch plötzlich nicht mehr ganz so schlecht, wie es ohne gewesen wäre. Nur wenn ich mir dann angeguckt habe, für was das so beantragt wurde, ich finde es ja gut, sollen alle irgendwie ihr Geld nehmen. Aber ich hatte mal zeitweilig das Gefühl, dass jeder doof ist, der nicht in diesen Topf reingreift. Das Gefühl habe ich übrigens heute immer noch und deswegen frage ich mich, warum wird ZIM eingestellt, wo es ja eine 1-zu-1-Beziehung wirklich mit echter Forschung geht. Da geht es nicht darum, dass ich irgendein LLM nehme und mir daraus irgendein Softwareprodukt baue. Und ich habe ja auch eine Folge dazu gemacht mit den Experten, die dann sagen, ja, da musst du halt nur begründen, dass es neu ist, wie du das heute machst. Und dann wird ganz viel darum rumgeschrieben. Ich sehe das durchaus skeptisch.
Ach so, du meinst dieses, wie war das, technisches Ausfallrisiko oder wie das da hieß? Ja, du musst irgendwie so ein Risiko haben, dass das alles für die Katze ist oder irgendwie so,
Genau,
ne?
es darf nicht ein rein wirtschaftliches Risiko sein, dass du
Ja,
Geld
genau,
ausgibst und nicht zurückbekommst, sondern es
ja.
muss möglich sein, dass deine Forschung oder deine Entwicklung zu einem Ergebnis führt, 0 oder 1. Also das
Ja.
auch außer dass du kein Geld damit verdienst. Oder das,
Ja.
naja, sei es drum, das ist auf jeden Fall jetzt weg und dann können wir doch mal kurz gucken. Beschlossenes Reformpaket. Ich meine, das ist ja auch wieder alles in der Schwebe. Im Moment, glaube ich, ein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht, ob das nicht eigentlich alles zu kurzfristig ist, ist das morgen. Also wenn ihr hört, heute das zu beschließen, hatten denn die Abgeordneten genug Zeit, darüber zu entscheiden? Und da sind aber einige Dinge drin, die ich mega interessant finde. Ich kann noch nicht so ganz glauben, dass das wirklich drinsteht, aber angeblich Bürokratieabbau sollen alle Berichtspflichten gegenüber staatlichen Stellen gestrichen werden. Das bedeutet auch, und das machst du mit Sicherheit auch, diese dusseligen Statistikanfragen, die immer kommen,
Oh
ne?
ja, von IT-NRW oder wo die mal herkommen,
Ja, in Hamburg war es dann irgendwie Schleswig-Holstein, das kam die aus Kiel und dann habe ich irgendwie quartalsweise eigentlich die Daten ausgefüllt, die Großteil schon vorliegen sollten. Ne, wie viele Mitarbeiter haben sie, wie sind die Umsätze etc. Wo ich sage, Mensch, wir machen eine Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat, wir melden die Mitarbeiterzahlen jeden Monat. Eigentlich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, alle Daten liegen doch in irgendeiner Form schon vor. Da werden Umsätze des Vorjahres abgefragt, die beim Handelsregister liegen und, und. Wenn das wegfallen würde oder wenn man das schlauer mal handhaben würde und man sich so vernetzen würde, dass diese Daten, die man ohnehin schon automatisiert läuft, dann auch noch in so eine Statistik reingehen, da bräuchte ich das nicht. Wenn das wirklich kommt, das wäre eine echte Entlastung für jedes Unternehmen.
Ja, ich bin auch skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich bin ja Optimist.
Du bist ja totaler Optimist, genau. Ich bin der Pessimist, du bist der Optimist.
Ich will da erstmal dran glauben. So Dinge, dass du deine Unternehmenssteuernummer innerhalb von 4 Wochen bekommen sollst, ja, geschenkt. Ne? Das halte ich eigentlich für.
Das ist ja schon fast traurig, dass man sagen musste, also dass wir das jetzt feiern würden, weil das dann nur noch 4 Wochen dauert. Das ist doch nicht normal eigentlich, oder?
Nein, also das auch, ne? Deswegen wollte ich gerade sagen, geschenkt. So, dann, und da sind wir bar auf die Zinne gegangen, die längere sachgrundlose Befristung, dass du jetzt nicht nur einen 24-Monats befristeten Vertrag abschließen kannst, sogar einen 48 Monaten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Eine Sache wird dabei mal vergessen, dann kommen wieder die ganzen Arbeitnehmervertreter und sagen, das ist ja alles ganz, ganz schlimm. Ja, aber du genießt ja in diesen 4 Jahren einen Kündigungsschutz.
Ja, also schlagen auch 2 Herzen in meiner Brust. Man muss es ein bisschen abstrahieren. Also wir haben in Deutschland traditionell halt sehr gute Arbeitnehmerrechte gehabt. Ja, ist so. Ja, jetzt geht's aber der Wirtschaft einfach nicht gut. Also ist auch kein Geheimnis, ne? Und diese Forderung gibt's ja schon lange, dass da an dieser Stelle mal geschraubt werden soll, ne? Dass das verlängert sein soll, dass man Befristungen anders strukturieren kann. Und betriebswirtschaftlich kann ich das auch total verstehen. Es mag auf jeden Fall mehr als genug Firmen geben, die das momentan als sinnvolles Instrument einsetzen könnten. Aber was auch Teil der Wahrheit ist, jetzt gehen wir mal auf die menschliche Ebene, wenn du einen Mietvertrag haben willst, wenn du eine Immobilienfinanzierung haben willst oder was weiß ich was machen möchtest, dann musst du dann natürlich deinen Arbeitsvertrag einreichen und nachweisen und das wissen wir auch beide. Die bisherige 2-jährige Befristung, da bist du überall rausgeflogen und ich nehme an, das wird auch bei 48 Monaten nicht wirklich anders sein. Das heißt, die Leute sind in der Zeit schon ein Stück weit gehandicapt für gewisse Dinge. Das ist ein legitime Kritik, die da angebracht wird. Ne?
Ich bin da wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich für mich persönlich nicht so viel Sicherheit brauche. Ich sage, das Leben ist sowieso total unsicher und ich habe mich mit einem jungen Kollegen zum Mittag getroffen diese Woche und er ist 34 Jahre alt und er arbeitet auch freiberuflich, sage ich mal, mit einer GmbH und er hat sich ganz viele Sorgen darüber gemacht, was man später mit seiner Rente ist. Mit 34. Er hat immer gesagt, ich muss Geld verdienen, ich weiß und glaube, dass er gar nicht schlecht verdient, überdurchschnittlich das, was er als Angestellter kriegen würde. Und da konnte man aber ganz gut merken, wie unterschiedlich wir beide ticken. Weil, okay, mittlerweile wird der natürlich sagen, ja, was redet der alte Sack da? Der hat seine Schäfchen im Trockenen. Ja, stimmt, aber das war noch nie für mich irgendwie ein Gedanke wert, mir über meine Rente Gedanken zu machen. Ja, das habe ich einfach mitgespart. Ich hatte wenig bis gar nichts und trotzdem hatte ich immer am Monatsende irgendwas über. Und das habe ich halt zurückgelegt. Ich habe halt keine großen Konsumausgaben. Bis heute nicht.
Ja, also Lifestyle ist halt immer so eine, kennt man ja mehr als genug die Beispiele, dass da das Gehalt immer von Jahr zu Jahr sich entsprechend positiv entwickelt hat und das wurde wegverkonsumiert. Ja. Bei dem Thema Rente, wenn du selbstständig bist, ich kann das bis heute nicht verstehen, diese ganze Diskussion, ich finde die komplett absurd. Wenn ich mich selbstständig mache, dann weiß ich, zumindest aktuell, ja, ich bin nicht mehr verpflichtet, in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Das ist ja auch für viele ein Grund, das dann entsprechend sich selbstständig zu machen. Aber dann weiß ich ja in dem Moment, also eigentlich erwarte ich dann von jemandem, der sich schon selbstständig macht, ja, dass er so weit denken kann, dass er dann selber vorsorgen muss. Wie auch immer das macht, es gibt mehr als genug Instrumente, finde ich, die man dafür benutzen kann. Ne? Dass sich das jetzt sowieso wahrscheinlich irgendwie ändert und da eine Pflichtthematik draus wird, geschenkt. Ich glaube, dass das nicht per se mit den Selbstständigen zusammenhängt, die sich da selbstständig machen wollen, sondern einfach, weil der Staat da einfach mehr Einzahlungsmöglichkeiten wegen demografischen Wandel braucht. Ne? Aber ich finde das schon gut, wenn jemand sagt mit einer GmbH, ich überlege mir, wie ich das mit meiner Rente machen muss, aber ja gut, du musst halt erstmal entsprechendes Geld verdienen. Wenn du halt nicht viel Geld verdienst, dann kannst du halt auch nicht viel verkonsumieren, weil du musst immer von Anfang an, so früh wie möglich, Rücklagen bilden und Altersvorsorge betreiben. Das geht gar nicht anders.
Ja, das ist ja so eines der Dinge, die ich immer versuche, allen Leuten zu erzählen oder zu erklären, dass ich sage, es gibt auf so eine Gewinn- und Verlustrichtung mal 2 Positionen. Und die eine ist, was oben reinkommt, der Umsatz, und das andere ist, was unten rausgeht, nämlich der Aufwand. Und wenn ihr das nicht im Einklang habt, dann steht unten halt immer eine rote Zahl. Und dann müsst ihr halt gucken, woran liegt das? Und viele verdienen ja auch wirklich gut, das bleibt trotzdem nichts hängen. So, das ist mal das, was mich schockiert. Wenn einer schlecht verdient, ja, das tut mir leid, da muss man sich halt wirklich Gedanken machen, ob man das Richtige tut, wenn man daran Freude hat, kann auch das richtig sein. Da muss man halt mal gucken, wie man da trotzdem da unten so an eine Null rankommt. Ich weiß aber nicht, was in, sag mal, 34 Jahren, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, ich habe vielleicht noch 17, 18 Jahre, aber irgendwie, sag mal, mit einem Zeitraum von 20 bis 40 Jahren, was da überhaupt ist. Wir Deutschen neigen dazu, uns immer Gedanken darüber, über die Zukunft zu machen, was uns in gewisser Form auch hilft und auszeichnet, muss man sagen. Meine Oma hat immer gesagt, spare, wenn du hast, so hast du in der Not. Das ist irgendwie so drin in der DNA. Aber deswegen kann ich doch nicht alles einstellen und sagen, mir heute schon Gedanken machen, ich verdiene schon gut und ängstlich handeln. Das hemmt uns permanent.
Nein, also so meinte ich das auch auf gar keinen Fall. Das muss schon irgendwie austariert sein. Ne? Es ist ja auch völlig legitim, wenn du dann einen Euro mehr mal verdient hast und das ist irgendwie gut gelaufen, dann zu sagen, ich gönne mir mal was. Ne? Also so ist das auf gar keinen Fall gemeint. Aber es muss so ein, also das, was ja eigentlich mit der staatlichen Rente generell verfolgt wird, dass man so eine Basisabsicherung hat. Ja, das finde ich ja gut. Dass viele sich darauf verlassen und dann irgendwie auf ihren Rentenbescheid drauf gucken und sagen, ah, wenn das noch 30 Jahre von mir so eingezahlt wird, kriege ich, keine Ahnung, 2.700 Euro Rente.
Wenn überhaupt.
Das hört sich ja ganz gut an, ist doch in Ordnung. Dann muss ich jetzt ja gar nicht mehr, habe ich schon abbezahlt die Immobilie und dann ist alles fein, dass das übrigens alles noch besteuert werden muss und so, vergessen auch viele gerne. Ne? Aber eine Basis irgendwie kann ich nur empfehlen, sollte man so früh wie möglich haben. Das ist so die absolute Fallback-Thematik und dann muss man natürlich immer gucken, was ist man vielleicht auch gerade in was für einer Lebenssituation, ne? Wenn es heiratet, man schafft sich ein Haus oder eine Immobilie an, kommen noch die Kinder, kann man im Zweifel nicht so viel arbeiten und die Ausgaben sind trotzdem höher, ja.
Da kommt noch, nicht, ne? Dann kommt noch die KI man, ja. Und nimmt dir deinen Job weg.
Ja, okay, das ist natürlich auch so, ja, das, es ist klar, man gerät da unter Druck, ne? Keine Frage. Aber ich kann ein Argument auf jeden Fall verstehen, was dieses Thema Sozialversicherungspflicht für Selbstständige angeht. Es gibt viele Selbstständige, hast du ja gerade eben gesagt, die sind prekär selbstständig, verdienen nicht genug Kohle, um daraus ein einkömmliches Leben zu führen. Und da meine ich jetzt nicht Ferrari fahren und drei Häuser haben, sondern mit den absoluten Basics vernünftig klarkommen. Und dann haben die auch keine Altersvorsorge. Und wenn die deswegen aus diesem Thema rausgenommen werden, finde ich das volkswirtschaftlich, gesellschaftlich okay. Auch wenn mir das leid tut, weil das sind mit Sicherheit Leute, die machen die Dinge aus Überzeugung, aus dem Herzen heraus, aber davon kann man nicht dauerhaft leben. Das bringt's nicht. Ja.
Ja, aber die brauchen ja auch eine Absicherung im Alter.
Ja, deswegen ist das ja gut, dass die dann wahrscheinlich gezwungen sein werden zu sagen, okay, ich muss in eine Angestelltenrolle reingehen, auch wenn das dein Leben drumherum vielleicht verändert. Dann hast du aber zumindest darüber schon mal so eine kleine Basisabsicherung drin. Ja.
Ja, das ist ja mein rotes Tuch.
Es sei denn, du bist jetzt schon 55, dann wird's schwierig, ne? Ist auch klar.
Ja, das ist ja mein rotes Tuch, weil ich das Gefühl habe, dass du in Deutschland dass die Regierung gar nicht will, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon als Thema, dass du überhaupt als Selbstständiger arbeitest. Also du legst den Leuten halt so viele Steine in den Weg und dadurch beraubst du dich auch Chancen für die Zukunft. Und ich finde auch immer diesen Quatsch, du bist 55 und kriegst keinen Job mehr. Das ist schon etwas, was wirklich... Nee, ja, das stimmt, da ist ja was Wahres dran.
Meinte ich gar nicht. Ich meinte eher, wenn du jetzt mit 55 in eine Anstellung reingehst, weil du vorher prekär selbstständig warst, keine Rücklagen hast und dann nochmal irgendwie 12, 13 Jahre aus deinem Gehalt in die RV einzahlen wirst, dann wirst du keine großen Rentenansprüche aufbauen. Das meinte ich damit.
Ja, aber ich hatte diese Diskussion neulich mit einer alten Kollegin und die hatte ja recht, wenn sie sagt, in ihrem Bekanntenkreis, die hat sich so aufgeregt über die Rente mit 70. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass wir endlich mal dieses Thema angehen. Und sie hat gesagt, ich habe in meinem Freundeskreis sind so viele über 50-Jährige, die keinen Job mehr finden. Denen jetzt zu erzählen, dass sie bis 70 noch irgendwie rumkrebsen müssen, kann es ja auch nicht sein. Und dann wird halt als Exit-Szenario wird dann halt eine Frühverrentung gesucht. Und dann natürlich kommt die Diskussion immer schnell auf die Beamten zu sprechen, die sich ja überall rausnehmen. Und dann als Lehrer dann auch mit 50 sagen, ich bin jetzt aber arbeitsunfähig, weil ich habe einen Burnout. Was ich sogar glaube, weil das ist wirklich ein anstrengender Job, dass da eine gewisse Form von Ungerechtigkeit aufkommt bei den Leuten. Er sagt, also so kann es da ja nicht sein.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, bei Lehrern muss man, weil das immer eine sehr emotional geführte Diskussion ist, muss man auch so ein bisschen differenzieren. Ne? Also ist klar, Lehrer sind in der Regel landesrechtlich Verbeamtete, ja, und genießen da schon eine gute Kombination aus Goodies aus dem Beamtentum. Gleichzeitig haben die nicht so das Risiko wie ein Bundesbeamter, dass du von München auf einmal nach Kiel versetzt werden kannst vom Dienstherrn, was da nun mal de facto so ist, ne? Also die ganzen Bundespolizisten und so, die auch Beamte sind, aber Bundesbeamte, das ist gar nicht so witzig für dein Privatleben, ja, ne?
Dass aber die
die da den ein oder anderen Goodie aus dieser Verbeamtung genießen, finde ich da angemessen.
Ja, ne? Aber Thomas, aber von Münster nach Gelsenkirchen, das war hier nämlich so ein Riesenaufregerthema vor 2 Jahren, dass die in Gelsenkirchen keine Lehrer hatten und man den Leuten, die hier ihr Umfeld und ihr Haus und ihre Familie haben, gesagt hat, ihr werdet jetzt versetzt nach Gelsenkirchen.
Ja, das stimmt. Das ist auch sehr lange, ist das nicht wirklich gelebt worden. Ne? Also da hat man immer versucht, die Lehrer dann am Ende des Tages in Ruhe zu lassen. Das dreht sich jetzt teilweise ein bisschen. Und ja, ich finde, das ist legitim. Ich meine, wenn ich Lehrer werde und verbeamtet bin und damit Landesbeamter bin, dann sollte denjenigen das klar sein, dass der Dienstherr am Ende des Tages sagen kann, ich versetze dich halt dann jetzt von Münster nach Gelsenkirchen, weil da haben wir keine Lehrer und dann ist es so. Ne? Mhm. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn das so durchgezogen wird. Da habe ich kein Mitleid mit, da bin ich auch ehrlich. Ja. Also deswegen, man kann nicht immer nur die Goodies abgreifen und die negativen Aspekte wegnegieren. Ne? Aber die Leute in diesen Diskussionen sehen natürlich immer sehr stark die Goodies und dann wird vergessen, dass das auch überhaupt wirklich ein sehr anstrengender Job ist. Also teile ich deine Meinung voll und ganz. Ich würde das nicht machen wollen für die Goodies, die man da kriegt. Ja. Ja? Und deswegen, das ist eine zwiespältige Angelegenheit, finde ich, diese Beamtendiskussion. Es gibt da Punkte, da bin ich komplett dabei, dass man das kritisieren kann. Die Altersvorsorge von denen, wie die ausgestaltet ist bei uns, finde ich nicht in Ordnung. Ja, weil das ist am Ende des Tages, geht's an den Büchern vorbei und belastet den Haushalt einfach nur jährlich aus Steuern heraus. Ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, ja. Dass der Staat das so will, macht natürlich Sinn, ja, aus seiner Brille. Aber ich glaube, man muss da so ein bisschen aufpassen, ja. Welche Beamten meint man, was für ein Beruf hängt da konkret dahinter und was für Nachteile müssen die? Nimm mal die Telekom-Leute, da kenne ich nämlich welche aus meinem beruflichen Umfeld, also alte Telekom-verbeamtete Angestellte noch aus der alten Zeit, die in Bonn viele Jahre gelebt haben, Familien hatten, ihre Immobilien hatten, dann wurde das Thema aufgelöst, ja, und natürlich, was macht man dann irgendwann, wenn man unliebsame Leute irgendwie loswerden will? Du schickst sie halt durch die Herrgottsrichtungen, ne, und dann waren die auf einmal in Kiel und dann mussten die nach Brandenburg, ja, und dann sind viele von denen die letzten Jahre vor der Pension hin und her gependelt, also die haben schon dann auch privat und ein Stück weit mit mentaler Gesundheit dann dafür bezahlt, dass sie da Beamte gewesen sind.
Ja.
Ne? Aber gut, das weiß man, wenn man das werden will.
Ich sag mal, du hast ja den Hauptpunkt genannt und ich glaube, darum geht es am Ende auch, dass es sich halt nicht gerecht anfühlt, dass es hier so eine Zweiklassengesellschaft gibt in der Medizin und komischerweise, da sind die Beamten ja dann auch bevorzugt und in der Rente. Und das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Und wenn Menschen eins nicht mögen, dann Ungerechtigkeit. Niemand. Das fängt bei Kindern an und geht bis zum Erwachsenen weiter. Und hier ist irgendwas so in die Schieflage geraten, dass es eigentlich gut wäre, das zu vereinheitlichen. Ansonsten Reformpaket, ist dir dann auch irgendwas aufgefallen, wo du sagst, da lohnt es sich nochmal drüber zu reden? Sicherlich nicht die Freibeträge, die da minimal angehoben werden.
Und ich habe das auch, was du ja anfangs gesagt hast, dass da jetzt eigentlich gerade mehr oder weniger juristisch diskutiert wird, ob das jetzt überhaupt vor dieser Sommerpause in so einer Crashkurs-Variante noch durchgeboxt werden kann. Das wollte ich jetzt mal abwarten, bevor ich mir das wirklich im Detail reinziehe, weil wenn das nicht der Fall sein sollte und es geht dann erst Richtung Ende Sommer, Anfang Herbst weiter, wer weiß, ob das dann wirklich in der Form da nochmal wieder so vorgelegt wird. Ne?
Gut.
Also von daher,
dann
lass uns da gerne nochmal nach der Sommerpause den Faden aufgreifen.
Ja, ich würde dann nach der Sommerpause auch gerne mal über die Aktienrente sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich viele noch nicht beschäftigt haben, was ich aber hochinteressant finde.
Ja.
Aber bis dahin kann ich eigentlich nur sagen, allen einen schönen Sommer, die diesen Podcast mit den News hören oder vielleicht auch alle Podcasts, weil Davicon CFO Insights geht weiter über den Sommer. Da war ich richtig fleißig.
3 neue Folgen, cool.
Genau, könnt ihr am Strand hören. Und wir machen dann irgendwo so Mitte, Ende August wieder mit News weiter. In der Sommerpause passiert hoffentlich sowieso nicht so viel und was in Amerika passiert, interessiert uns sowieso nicht, weil da kommt ja sowieso immer nur ein Hundertstel von an, was da wirklich ist. Obwohl, ich bin ja mal gespannt, welche Produkte importiert denn bitte die USA aus Spanien? Sherrywein und Serrano-Schinken oder was? Was sind denn die großen Produkte, die der Idiot da nicht mehr kaufen will?
Gute Frage. Ja. Das Einzige, was sein könnte, ist, da sind ja von VW die Seat-Werke. Ja, ich weiß nicht, ob das Thema irgendwie eine Relevanz haben könnte, dass Fahrzeuge, die dort produziert worden sind, als spanisches Produkt klassifiziert werden oder so. Also die sind ja auch gerne kreativ bei ihren Beschränkungen, die sie sich da ausdenken.
Ja, also zumal...
Oder Rohre, es gibt, glaube ich, noch Rohrindustrie, irgendwie so Nordspanien, Bilbao, irgendwo die Ecke, ob das eine Konsequenz haben könnte. Also müsste ich mich jetzt mal reinfuchsen, bevor ich da jetzt...
Ja, können wir ja mal gucken, was jetzt die nächsten Wochen passiert. Aber Rohre, ja, dann kaufst du keine Rohre mehr aus Spanien. als ob die Infrastruktur der Datencenter und so weiter nicht Rohre bräuchte. Aber
ja, die Amerikaner haben auch genug eigene Rohrwalzwerke, so viel ich weiß, ne? Aber wer weiß, ja. Manchmal ist man überrascht, ob da irgendwie Windkraft-Thematiken noch irgendwie gibt's, glaube ich,
in Spanien. Die gibt's doch gar nicht bei ihm. Die gibt's doch gar nicht. Die sind doch alle stillgelegt worden.
Ja,
aufgrund der nationalen Sicherheit.
Ja, da müsste man, glaube ich, wirklich mal im Detail reingucken. Also es ist eine spannende Thematik. Ich werde es mal
mitnehmen. Lass uns erstmal abwarten, ob da irgendwas von überlebt. Ich glaube ja nicht. Das ist wieder, ich sage ja, ein Hundertstel von dem, was dann am Ende wirklich kommt.
Absolut.
Naja, gut, sage ich jetzt. Und wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, ist Grönland amerikanisch.
Gut, dann sollen wir darauf wetten.
Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Thomas, vielen Dank.
Super. Danke dir. Wir sehen eine schöne Sommerpause.
Genau, wir sehen uns dann eben, wenn die Tage wieder kürzer werden.
Jawohl, machen wir. Mach's gut, ciao.
Tschüss.